SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Thorsten Sträter in SWR 1, Leute. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Da kommt noch was. Du machst gerade so eine
Bewegung. Dankeschön, ich fühle mich über die Maßen geehrt.
Eigentlich muss man dich gar nicht mehr vorstellen, denn du bist Vorleser, Slam-Poet, Kabarettist, Schriftsteller, hast eine eigene Sendung im Ersten. Und das haben wir gerade eben vereinbart, dass wir uns duzen.
Wir duzen uns. Es wäre cool, wenn einer sagen würde, eigentlich muss man ihn gar nicht mehr vorstellen, es dann auch nicht macht.
Das ist vollkommen richtig.
Es ist Karl-Heinz, man muss ihn nicht vorstellen.
Weil wir ja gerade aufzeichnen, können wir das überpiepsen.
Echt?
Ja.
Okay. Ja, dann. Nee, musst du nicht.
Oder wir schneiden es raus.
Nein.
Aber wahrscheinlich bleibt das alles.
Wenn wir bei der Begrüßung schon anfangen rauszuschneiden, was soll dann noch bleiben?
Bei uns soll ja quasi alles live sein. Du konntest jetzt nicht live kommen, weil du so im Stress bist. Bist jetzt über die Autobahn gepäst oder hast dich pesen lassen von deinem Fahrer?
Ich bin ja jetzt hier. Gut, wir machen jetzt eine Aufzeichnung. Wenn die Leute das hören, bin ich wieder weg. So viel steht fest. Aber im Moment bin ich ja da. Also jetzt bin ich da. Konnte ich also jetzt, also für dich schon live kommen? Für Sie zu Hause jetzt halt nicht. Ich bin jetzt woanders, da müssen Sie mit klarkommen.
Wir freuen uns trotzdem wie Bolle und hören mal eben rein, wie das so ist, wenn Thorsten Sträter auf der Bühne steht.
Ich komme raus, Licht geht an, die Leute applaudieren. Zeit für den ersten Gag. Der übrigens wahr ist, ich mache den immer. War so, folgendes. Ich war bei der Premiere im Herbst 2019 irgendwo im Ruhrgebiet. 20 Uhr, die Musik wird eingespielt, ich komme auf die Bühne und denke, sag's mal einen Satz, also sage ich, guten Abend, schön, dass Sie da sind. Die Musik eben war übrigens mongolischer Hardrock von einer Band namens Weiter komme ich nicht. Denn aus dem Dunkel des Zuschauerraums brüllt einer, hey! Ich, was? Das sagt man nicht. Ich, was sagt man nicht? Mongolisch. Ich, while? Warum dies? Das ist ein Schimpfwort für behindert. Wirklich. Und das war in Minute 1.
Ja, wie geht's dann in Minute 2 weiter?
In Minute 2 geht's so weiter. Und das erzähle ich ganz gerne, weil das einfach stimmt. Das war in Herne. In Minute 2 geht's so weiter, dass ich den Leuten versuche zu erklären, dass Mongolisch, wir wissen schon, Genghis Khan, 13. Jahrhundert, hat andere Länder unterjocht. Ich versuche das dann den Leuten zu erklären einfach, weil ich stieß auf allgemeines Unverständnis und weil du kannst den Herren auch nicht sagen, seid ihr dumm? Die reißen dir den Kopf ab. Also habe ich ihnen das erklärt, indem ich ihnen Genghis Khan im Wesentlichen vorgesungen habe, mit dem Hinweis, dass sie es nicht verwechseln sollen mit Rara Rasputin kacken ohne abzuziehen, das wäre Bonnie M. Es ist episch. Und es war so, wirklich.
Improvisierst du gerne? Weil Improvisation ist an so einer Stelle natürlich immens gefragt.
Ich halte es gerne mit Rudi Carrell, der einst sagte, wenn du was aus dem Ärmel ziehen willst, musst du vorher was reingesteckt haben. Aber da ich selber mir nicht so hohe Sperren auferlege, was jetzt lustig ist und was nicht, improvisiere ich schon mal, es ist dann halt nicht lustig. Also machen, alles ist drin.
Was zeichnet denn diesen typischen Sträter-Humor aus? Du hast auf deinem Twitter-Account stehen, Sachverständiger für literarische Hinterglasmalerei.
Genau, ja. Ich musste irgendwas da hinschreiben bei Twitter. Was zeichnet? Nix. Das ist ja die Frage. Sobald du erkennst, wie dein Humor funktioniert, tust du gut daran, das irgendwie zu ändern. Ich will die Mechanismen gar nicht erkennen. Was ich gut finde, schreibe ich auf. Und während ich schreibe, stelle ich fest, das könnte auch lustig sein. Ich habe mich gestern in einer Improvisation vor Publikum an einer längeren Routine über Götterspeise, also ich habe mich darin verloren über viele Minuten, weil ich einfach finde, dass Götterspeise ein seltsam ambitionierter Name ist für so ein Gelatine-Wix. Das könnt ihr überpiepen. Und ich taste mich einfach so durch. Es ist mir egal, ob es albern ist oder eine tiefe Wahrheit hat oder satirisch oder scharfzüngig oder einfach nur stumpf. Wenn es lustig ist, mache ich's.
Aber da kann man die griechische Antike natürlich reinpacken in so eine Götterspeise. Das dauert dann schon mal zwei.
Ich denke auch, dass Odin, immer Waldmeister. Was für mich ein Ausbildungsberuf ist, Waldmeister, Götterspeise, da muss man drauf kommen. Das ist genau wie Leberkäse, der hier gegessen wird. Da ist weder Leber noch Käse. Was soll das? Das ist Frottekotelett. Das passt genauso
wenig. Wenn man nicht länger drüber nachdenkt, wir wollen uns gleich über deine Tourtermine unterhalten, die du gerade nachholst. Thorsten Sträter in SWR 1, Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Habe ich das richtig gelesen? Du spielst aktuell zweimal am Tag in München?
Jetzt, das ist ja wieder so eine zweite Zeitebene, wie in so einem Christopher Nolan-Film. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich bei dir. Gestern habe ich das gemacht und vorgestern, weil da waren irgendwie auch noch 2000 Karten offen aus dem Zirkus Krone. Und mit 14-monatiger Verspätung habe ich dann Montag gespielt um 17.30 Uhr und um 21 Uhr und gestern auch.
Wie ist das, nach so langer Zeit wieder auf der Bühne zu stehen?
Das war ganz bizarr. Ich halte mich ja immer für einen Vollprofi, war aber vor der ersten Vorstellung, Montag 17.30 Uhr, hatte ich ein Lampenfieber wie seit 15 Jahren nicht mehr. Ich war nervlich vollkommen am Ende und hatte berechtigte Fragen, wie zum Beispiel, fällt mein Programm noch ein? Wie werden die Leute reagieren? Ich kenne größere Menschenansammlungen jetzt auch nur noch aus dem Supermarkt. So. Und Leute, die alle in meine Richtung gucken, das bin ich überhaupt nicht mehr gewöhnt. Und das war für mich emotional, ich habe es überspielen können, das ganze Emotionale, das ging also. Aber es war schon heftig.
Wie bringst du dich selber wieder runter?
Ich gar nicht. Wenn ich von der Bühne gehe, weiß ich, ist es vorbei. Und dann beurteile ich beim Treppenabstieg schon von der Bühne, war das gut oder nicht. Ich bin da eher generös und nett zu mir und denke mir, ja, war schon gut. Und dann setze ich mich hin und dann ist es auch schon vorbei. Ich habe da jetzt nicht so eine Barbara Streisand-mäßige Welle der Zuneigung und oder irgendwie sowas, die mich dann trägt, wo ich denke, ich bin der Größte, man reiche mir Champagner, sondern ich bin dann fertig mit Arbeiten, in Anführungsstrichen.
Und in Sachen Lampenfieber, wie bringst du dich da runter? Weil vorher,
das
wenn das
noch
Flackern
rausfinden.
Da ist.
Das ist. Du musst da leider durch. Du musst die Treppe rauf gegen den Widerstand. Das war nur das eine Mal. Nach 10 Minuten wurde mir klar, ich kann es ja immer noch. Ist ja klar, ist ja in einem drin so ein Programm, wenn man es selber geschrieben hat. Und dann ging es natürlich. Dann habe ich mich auf jede Vorstellung gefreut. Aber dieses Lampenfieber, das kann man leider nur überwinden, indem man sich entweder betrinkt, was ich nicht tue, oder was auch sonst keiner tun sollte, der auftritt. Oder indem man trotzdem rausgeht und diese 2-3 Minuten wartet, bis sich der Zustand normalisiert hat. Es ist, als würde man eine Unterdruckkammer betreten. Da muss man einen Moment ausharren, bis das wieder geht. Und das, so ist es dann auch. Und ich hatte echt Lampenfieber. Das erste Mal seit vielen Jahren habe ich gedacht, Gott und Vater im Himmel, da sitzen Leute. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt.
Wobei du ja in Sendungen auch vertreten bist, regelmäßig. Ja. Du konntest die Zeit überbrücken, aber da gab es dann natürlich kein Publikum. Was hast du denn von den Leuten gehört, die hinten Licht und Ton machen, die jetzt so lange gar nichts machen konnten?
Ja, die Sache ist die, dass ich bin ja froh, dass Leute, die Licht und Ton machen, dass die was zu tun haben. Das ist mir sogar noch wichtiger, als dass ich was zu tun habe. Das sind Leute, deren Berufsbild steht und fällt damit, dass wir was machen. Was bedeutet, dass wir auch nicht das wichtigste Element einer Show sind. Man kann ja mal versuchen, auf dem Marktplatz in München ohne einen Tontechniker klarzukommen. Da hat man sich nach 10 Minuten heiser geschrien, kann wieder nach Hause gehen. Ohne die Leute geht's überhaupt nicht. Oder Tontechnikerinnen natürlich auch, wir verstehen uns. Oder Lichtleute und die dürfen aber nicht lachen. Die sind komischerweise beim Fernsehen angehalten, so zu tun, als wären sie nicht da. Obwohl es ohne sie gar nicht geht, sind die komplett still.
Es gibt Orchestermusiker, die verkaufen inzwischen im Bioladen Gemüse. Hast du da von Leuten gehört, die umgeschult haben, sind die wieder da?
Ich kenne natürlich einige Leute, gerade aus dem Technikbereich, die dann angefangen haben, ich will nicht sagen Pizza zu fahren, aber Leute zu fahren und andere Jobs anzunehmen und Kleinigkeiten, was die Flexibilität halt erfordert. Meiner Auffassung nach kann eine Technikerin oder ein Techniker ist so talentiert, dass sie sowieso jeden anderen Job machen können, inklusive Gehirnchirurgie. Aber es muss eine schwere Zeit gewesen sein.
Ist das richtig? Der Auslöser für deine Bühnenkarriere ist eine familieninterne Möbelspedition gewesen?
Nee, ist keine Möbelspedition. Das war auch nicht der Auslöser war Unzufriedenheit über den scheiß Job, den ich gemacht habe. Sag mal, Scheiße kann man doch hier sagen, oder?
Ja.
Ich meine, ich habe es jetzt schon wieder getan.
Deswegen. Also bei uns kann man grundsätzlich alles sagen. Probier es mal aus, ob uns dann gleich jemand rausholt. Wir versuchen das mal.
Kurze Korrektur übrigens noch, als ich gerade sagte, also es muss eine ganz schwierige Zeit für die Technikerinnen und Techniker gewesen sein. Ist sie wahrscheinlich immer noch. Die schlechte Zeit für alle Techniker hat ja nicht dadurch aufgehört, dass ich gestern mal aufgetreten bin. So meinte ich das nicht.
Wobei es langsam wieder losgeht, ne? Das merkt man ja schon.
Man merkt es schon, aber ich bin ein bisschen skeptisch, dass wir mal langsam losgehen und dann wieder 22 Uhr zu und Inzidenz steigt wieder und so. Das scheint alles nach Wellen zu laufen. Ich bin da immer skeptisch und meine Ansprüche sind nicht so hoch. Ich trete auch vor 20 Leuten auf, ist mir egal.
Vor 9 Leuten bist du, glaube ich, auch schon aufgetreten, oder?
Ja, auch schon vor 3. Also das gibt's alles. Und von 3 Menschen kommen wir, zu 3 Menschen werden wir wieder gehen, glaube ich, Karrieren. Aber
jetzt waren wir gerade stehen geblieben bei dem
Spedition?
Thema, die unterschiedlichsten Jobs, die du schon gemacht hast. Der Frust, der dazugehörte. Also die Spedition, klär uns kurz auf.
Ja, Spedition, ganz kurz. Der ist super schnell Durchlauf. weil mich die Geschichte auch so anhört. Ich habe aufgrund Orientierungslosigkeit zu Beginn der 2000er in der Spedition meiner Mutter in Herne gearbeitet. Wir wissen schon, da wo die Bühne war, wo die Leute dachten, mongolisch, komm, ist egal. Und da war ich das Faktotum, ohne jetzt was zu können. Also ich konnte nichts. Ich war so nützlich wie ein Bremsklotz und deswegen waren meine Arbeitszeiten lang. Und abends habe ich angefangen in so einem Übersee-Container-Büro, das total gute Hitzeleitwerte hatte, gerade im Sommer, da Geschichten zu schreiben, weil der Rechner für alles andere zu langsam war. Also selbst das Internet war wie so ein Dia-Vortrag eher. Da gab es noch so AOL-CDs, die man reingelegt und hat sich eingewählt. Und da habe ich angefangen zu schreiben. Und daraus haben sich dann Geschichten entwickelt, die gar nicht mal so gut waren auch. Dafür stimmt aber die Menge. Die Menge stimmt bei mir immer noch, was Geschichten angeht. Und so entwickelte sich so eine kleine pseudoliterarische, also quasi literarische Hinterglasmalerei als Hobby. Und daraus wurde irgendwann ein Beruf.
Wie hast du gemerkt, dass genau das dein Ding ist? Du hattest ja auch noch eine andere Ausbildung als Herrenschneider. Hätte ja auch sein können, dass du in den Job zurückgehst.
Ja, Herrenschneider, ich war unterhaltspflichtig für meinen Sohn. Und da war Herrenschneider gar keine Option gewesen, weil erstmal hat zwischen meiner Ausbildung und der Zeit, als ich einen Job brauchte, offensichtlich die industrielle Revolution stattgefunden, sodass keiner mehr einen Schneider einstellen wollte. Die werden auch echt schlecht bezahlt. Nee, ich musste in dieser Spedition arbeiten. Ich musste ein bisschen am Ball bleiben. Und woran man erkennt, dass man gut in was ist, tut man vielleicht nie. Aber man erkennt es für sich selbst dran, dass es einem Spaß macht. So, das ist ja, man kennt ja auch Leute, die schlecht töpfern. Aber wenn sie Spaß dran haben, ich find's fantastisch.
Das Problem ist nur, du sagtest ja, du warst unterhaltspflichtig. Irgendwie muss ja auch Kohle reinkommen.
Ja.
Das geht vom Geschichtenschreiben erstmal so nicht.
Nö. Ich kann auch jedem, also ich rate jedem zu schreiben, unbedingt. Das ist wie Gedanken, die deinen Kopf verlassen und auf Papier versickern oder da bleiben und nachlesbar sind. Du musst nicht mehr drüber nachdenken, wenn du es aufgeschrieben hast, das ist ganz cool. Aber das monetär umzumünzen, nicht jeder von uns ist Andreas Eschbach oder, ne?
Wir schweifen ab, denn du Cooler schreibst Typ. Gruselgeschichten, hat mir jetzt eine Freundin am Wochenende vorgelesen. Also da, wenn da zum Beispiel ein Koch zugange ist und da hat er was Gutes gekocht, dann schreckt er anschließend nicht davor zurück, wenn er die Leute ermordet hat, auch nochmal nachzugucken, was da noch an gutem Essen im Magen ist.
Ja, das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Nein, ich fürchte, das ist überhaupt nicht aus dem Zusammenhang gerissen. Noch schlimmer ist es nicht. Das müssen Sie durchlesen. Das sind die alten Horrorgeschichten. Damit habe ich angefangen.
Ich habe mich gefragt, ob du dir eigentlich selbst über den Weg traust.
Unbedingt. Ich persönlich. Ich bin einer der schlichtesten Leute, die rumlaufen. Ich weiß das. Das ist meine große Stärke, ist zu wissen, dass ich jetzt nicht so der Allerhellste bin. Das weiß ich. Das ist gar keine Koketterie. Wenn man das bei sich einschätzen kann, dass man sagt, diesen intellektuellen Maßstab würde ich bei mir nicht anlegen, ist das eine gute Sache. Also ich traue mir unbedingt über den Weg. Weil da man kriegt, was man sieht im Prinzip so. Es ist keine große Raketenphysik dahinter.
Du hast ja ganz unterschiedliche Phasen im Leben gehabt und sprichst auch sehr offen darüber, dass du in den 90er Jahren mal depressive Phasen hattest.
Ja, ich spreche aber auch offen über meine guten Phasen. Lorette Mar. Nein, ich spreche auch natürlich über meine depressiven Phasen, klar.
Wie hast du die denn überhaupt festgestellt? Also dieses ins Loch fallen.
Und du merkst das.
Eindruck zu haben, man kommt aus einer Situation nicht mehr raus. Das haben viele gerade im Zuge von Corona erlebt. Wie war das bei dir? Was gab's da auch einen Auslöser?
Es haben schon immer sehr, sehr viele Leute erlebt. Das wissen wir halt nicht. Und es waren immer überwältigend viele. Also allein in dem Gebäude jetzt des Senders hier werden wir 10 finden. Ganz klar, die da massiv mit zu tun haben. Und ich habe das an mir gemerkt, dass ich, es war eine charmante Mischung aus, ich wollte nicht mehr leben und ich war nicht mehr arbeitsfähig und ich konnte das Haus nicht verlassen und ich habe Leergut angesammelt. Kein alkoholisches Leergut, aber einfach Leergut so. Und habe mich schlecht gefühlt und wollte nicht mit Leuten kommunizieren. Und das klingt alles so ein bisschen so, als wenn man verstimmt, aber es ist viel, viel schlimmer. Man kann nichts dagegen machen. Es ist wie eine Rüstung, die einem übergestülpt wird.
Was hat dir in der Situation geholfen?
Lange nichts. Man hat sich dann einfach gesagt, ja, dann ist das so. Dann
wie lange? Ein
bisschen, lange, ein paar Jahre. Also kann ich gar nicht mehr so genau bemessen, ob das ein Jahr war oder 3. Die Zeit vergeht auch anders dann. Bis mir ein guter Freund, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, geraten hat, mal zum Arzt zu gehen, was ich als Idee absurd fand. Was soll ich beim, der sieht ja nichts. So, ne? Es gibt nichts zu schienen. Und dann habe ich es trotzdem gemacht. Und der Arzt hat mir damals seltsame Spritzen gegeben, die extrem muskelentspannt waren, was schon geholfen hat. Das war nämlich eins der Probleme, die das auch mit sich bringt. Wahnsinnige Verkrampfung. Und speziell die ersten 4 Stunden nach der Spritze waren immer sehr, sehr lustig. Und man war sehr entspannt und dann hatte es so eine Depotspritze und dann gab es später Tabletten. Also alles Sachen, die mir dann geholfen haben. Und die Leute sagen, ich kenne natürlich auch genug Leute, die sagen, ja, aber Tabletten, man muss es erstmal ohne schaffen. Und das ist sicherlich ehrenwert, aber eine dekadente Ansicht. Denn wenn du dich umbringen willst, nimm lieber Tabletten. Ich glaube, es ist das kleinere Übel. Und so war das halt. Und ansonsten, ich weiß nicht viel über Depressionen. Also ich kriege immer mehr mit, ich rede mit vielen Experten. An sich fahre ich nur den schwarzen Wagen. Ich bin nicht der Mechaniker.
Ja, aber du bist auch Schirmherr einer deutschen Depressionsliga.
Der deutschen Depressionsliga.
Genau, das klingt ja fast
einer
nach...
deutschen das klingt so, als wären wir so die 5 Heere.
Naja, ich fürchte... Das Thema betrifft immer mehr Menschen.
Ja, es betrifft sehr
Deswegen
viele,
ist
stimmt.
es so wichtig, darüber zu reden. Wie hat dich die Zeit denn verändert? Du hast doch jetzt wahrscheinlich einen anderen Blick auf die Menschen, oder?
Auf die Menschen nicht, nein. Ich habe natürlich einen anderen Blick auf Menschen, die unter Depressionen leiden, weil ich die erkennen kann. Also ich erkenne sie nicht, wenn sie es mir nicht sagen. Manchmal ist auch einer nur eine faule Sau und ich sage, wie lange hast du schon Depressionen? Habe ich nicht, ich habe gerade gegessen, ich muss eine Stunde liegen. Aber... ich verstehe die Leute, die darüber sprechen, besser als die Leute, die es noch nie hatten. Ich gönne es ja auch keinem, dass er es hat. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass ich diese Menschen natürlich besser verstehe. Also mich besser reinfühlen kann. Ich versuche empathischer zu sein gegenüber allen Menschen. Was halt, ich versuch's halt so. Ob ich immer empathisch bin oder komplett daneben liege, weiß ich oft auch nicht. Man will ja auch nicht fragen, habe ich recht mit meiner Einschätzung? Und die Leute sagen dann, nein, du Dödel, was laberst du da? Aber ich versuche empathischer zu sein.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Thorsten Sträter in SWR 1 Leute, du hast es eben angesprochen, du warst unterhaltspflichtig, du bist nämlich Vater eines Sohnes.
Richtig.
Wer hat die Erziehung übernommen?
Das ist ja eine persönliche Frage.
Zu persönlich, stellen wir sie zurück.
Weiß ich nicht, das ist ja eine persönliche Frage. Die Mutter meines Sohnes hat die Erziehung übernommen. Da war er ja am meisten. Ich habe nur den Bullshit gemacht, also so... den Quatsch halt. So dieses, du musst diesen Film sehen. Du bist zwar zu jung, aber er ist sehr gruselig. So. Seine Mutter und ich streiten uns sogar darüber, wer ihm Fahrradfahren beigebracht hat. Sie ist sicher, sie war es. Ich bin mir sicher, ich war es. Ich weiß es nicht mehr. Aber Tatsache ist, er ist wohl geraten und wird nächste Woche 18. Ich bin froh. Wenn Sie das jetzt hören, ist das schon. Zack.
So schnell kann das gehen. Du sprichst ja auch im Programm über deine Familie des Öfteren.
Über meinen Sohn, ja.
Wann hat dein Sohn dir zuletzt eine Inspiration geliefert?
Immer. Mein Sohn ist eine stetige Inspiration. Er ist einfach eine lustigere, stromlinienförmigere, mit mehr Kopfhaaren versehene Version von mir. Er ist, ich glaube, in jeder Hinsicht besser. Das ist so. Das so sollten Kinder wahrscheinlich auch sein. Wahrscheinlich sind es die meisten Kinder auch von einem. Es ist die nächstbessere Version. Er ist quasi Sträter 2.0. Es ist jetzt schon besser. Jetzt schon größer. Der ist größer als ich sogar. Das ist es.
Für eine Geschichte, gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, Mensch, das ist schön bizarr, das muss ich unbedingt einbauen.
Ja, es gibt also offen gestanden Schnee, der auf Ceran fällt, das Programm. Es handelt mindestens zur Hälfte von meinem Sohn, weil ich nicht anders kann, weil er einfach auch lustig ist und weil wir lustige Sachen erlebt haben und weil ich nicht viele Stärken habe. Aber einigermaßen lustige Begebenheit mit meinem Sohn bis ins absurd bizarre aufzublähen. Das ist meine Spezialität und das mache ich dann auch schon mal.
Jetzt weiß ich nicht, ob das zu persönlich ist, aber gerade die junge Generation hat es ja insbesondere zu Corona-Zeiten so schwer. Ja. Wie ist denn er durch die Zeit gekommen?
Wie ist er durch die Zeit? Das ist schwer. Also ich habe immer Schwierigkeiten, für andere Leute zu sprechen. Er hat sehr darunter gelitten, nicht zur Schule zu können. Der soziale Aspekt, an den wir uns verhältnismäßig zügig gewöhnen, nämlich hier, dann treffe ich Tante Erwin nicht auf der Straße. Das mit den Altenheimen war auch schrecklich, aber er hat sehr darunter gelitten, seine Klassenkameraden nicht zu... Sagt man das so überhaupt noch? Er sagt wahrscheinlich seine Bros. Aber seine Klassenkameraden nicht zu treffen, nicht zur Schule zu gehen. Die ganzen jungen Leute, und ich klinge wie mein eigener Opa, sind empfindlicher und sensibler für die ganzen sozialen Aspekte. Das ist ja nicht nur alles das, was wir für Party machen halten, sondern auch generell treffen, kommunizieren, sprechen, winken. Und ich glaube, dass ihm das echt nicht geschmeckt hat.
Du sagst jetzt, ich glaube. Ist das was, wo ihr auch ganz konkret drüber sprecht?
Ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Natürlich. Aber ich hab das Gefühl, wir kommen gleich zu einem konkreten Gespräch oder so. Klar haben wir darüber gesprochen. Er hat mir gesagt, wie sehr ihn das, wie übelst ihn das abfuckt, immer Unterricht zu haben, weil er könnte da morgens um 8 auch einen Papp aufstellen. Aber ich meine, wenn du schon Online-Unterricht machst, dann mach den doch nicht morgens um 8, was soll das? 80% der Schüler haben keine Hose an. Weißt du? Und das ist so oft gar kein Bild. Es geht nur um, man sieht, ah, er ist da. So Unterricht zu machen, weiß ich nicht. Ich war in der ersten Phase der Pandemie dagegen, Präsenzunterricht zu machen, weil ich sage, was wird denn da unterrichtet? Wo der Heilige Gral liegt, warum sollen die sich anstecken? Sollen zu Hause bleiben? So. Die wichtigen Sachen lernen die erst später. Dreisatz, Prozent rechnen. So, ne?
Und dann hat sich aber herausgestellt, dass Präsenzunterricht doch ganz wichtig ist.
Psychologisch wichtig, pandemietechnisch überschätzt wahrscheinlich. Aber auch dazu habe ich wie immer keine feste Meinung. Weil ich bin deswegen auch kein guter politischer Kabarettist, weil meine Meinung ändert sich einmal die Woche. Ich lasse mich von Fakten immer noch überzeugen. Ich lasse mich auch von Meinungen mitreißen. Das ist so.
Du bist der würdige Sieger eines Wettbewerbs, bei dem es darum ging, nicht zu lachen.
Ja. Es ist fast richtig, ich war der unwürdige Sieger eines Wettbewerbs, in dem es darum ging, nicht zu lachen. Produziert von der kleinen, familiär geführten Schmiede für Streaming-Formate namens Amazon Prime. Und da gab es eine Sendung, wo 10 Komiker eingesperrt wurden. Das haben wir letzten Sommer schon aufgezeichnet. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Und wir mussten uns gegenseitig zum Lachen bringen. Und zwar mehrere Stunden am Stück. Ich war nicht zum Lachen zu bringen. Aber es ist auch was in mir zerbrochen. Und ich hätte am liebsten gelacht. Offen gestanden, wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich einfach lachen, wenn ich lachen muss. Das ist albern.
6 Stunden war das. Das war teilweise wirklich Folter für euch. Wenn man zugeguckt hat, hat man sich tierisch amüsiert.
Man amüsiert sich, aber es ist schwer. Es ist ganz komisch, das zu unterdrücken. Ich glaube, weinen zu unterdrücken ist leichter.
Nachdem ich deine Gruselgeschichten gelesen habe, habe ich gedacht, ach, der hat die ganze Zeit an irgendwelche üblen Geschichten gedacht und hat immer nur irgendwelche Mordinstrumente vor sich gesehen.
Ich habe auch an üble Geschichten gedacht. Jeder hat so Mechanismen, sich abzulenken von was Lustigem. Und ich habe halt auch viel an meine Mutter gedacht. Das macht mich per se immer traurig. Hat mich nicht traurig genug gemacht an manchen Stellen, weil manchmal, ich musste echt kämpfen so. Alles, was Teddy gemacht hat, aber auch alles, was Max Giermann gemacht hat, das ist auch immer so bescheuert. Oder Caroline oder ganz schlimm Kurt Krömer, auch ganz schlimmster Typ. Also das ist immer noch zu besichtigen. Ich will keine Werbung dafür machen, einerseits, andererseits, doch. Ist schon gut. Es ist nicht wegen mir sehenswert, aber wegen allen anderen. Es ist schon ziemlich zum Lachen. Ich habe selber schallend gelacht, als ich es gesehen habe, sah mich aber außerstande, als ich dabei war.
Was machst du mit dem Preis?
Der Preis steht bei mir zu Hause. Der Preis ist eine so ein Eumel, ne? Und so ein Pokal, so ein flächiges Ding, steht bei mir zu Hause. 50.000 Euro Preisgeld habe ich mit Teddy geteilt. Also ich spende für einen guten Zweck und er spendet für einen guten Zweck. Weil das albern gewesen wäre. Stell dir vor, er hat mir aber auch in der Sendung, das ist leider weggeschnitten worden, haben wir darüber gesprochen, wie er in Eritrea aufgewachsen ist. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf. Nur ein kurzer Anriss und habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch teilen. Dann ist das nicht ganz so peinlich für mich, für den Fall, dass ich gewinne.
Für einen guten Zweck ist ein gutes Stichwort.
Immer für einen guten Zweck.
Es gibt auch noch einen Kaffee, den es jetzt unter deinem Namen gibt. Was passiert damit?
Ich bin normalerweise nicht so der Merchandising-Typ, aber also ich bin niemand, der so T-Shirts hat, wo Sprüche von mir draufstehen. Aber, oder Baseballkappen. Aber eine Kaffeerösterei, Rokitas Rösterei. Das ist übrigens der Mann, der auch diesen Rostschreck für die Spülmaschine erfunden hat und damit bei, hier weißt schon,
ich der Höhle des Rostschreck.
Löwen war. Ist auch egal.
Ich habe keinen Rostschreck.
Du hast keinen Rostschreck. Ja, ich bin kurz davor. Und der hat diese Kaffeerösterei und da haben wir etwas Kaffee verkostet und für gut befunden und dann haben wir gesagt, ich mache meinen eigenen Kaffee, meine eigene Kaffeeröstung und die verticken wir, auch nicht günstig und der Erlös geht zu 100% an Hand for a Hand, das ist eine Organisation, die das an die finanziell schwach aufgestellten Technikerinnen und Techniker verteilt. Und da haben wir ordentlich schon was verkauft. Es kann immer mehr sein, wie Sie wissen. Aber das heißt, Sträters ziemlich guter Kaffee und was drin ist, stimmt, es ist ziemlich guter Kaffee.
Also darunter haben wir jetzt Werbeblock eingeblendet.
Ja,
aber
bitte,
das
massiv,
für einen guten Zweck
massiver
ist,
Werbeblock. Es kommt mir nicht zu gut, ich kriege nichts davon, wirklich absolut kein Geld. Ich bekomme null Geld dafür. Der Erlös geht zu 100% an Technikerinnen und Techniker.
Wenn du dich hinsetzt und eine neue Geschichte schreibst, was brauchst du für eine Inspiration?
Danke dafür? Für die Frage. Das hat mich noch nie einer gefragt.
Ja.
Ich kriege immer nur die Fragen. Ich kriege immer nur, Herr Sträter, wie ging das los mit Ihrer Karriere? Und dann muss ich so 45 Minuten lang so eine öde Geschichte erzählen. Aber die Inspiration, ist das nur eine blöde Idee. Also es ist einfach nur eine Beobachtung zum Beispiel. Mir fällt jetzt auch keine einzige ein.
Was für einen Geistesblitz hattest du denn zuletzt für eine Geschichte?
Das war tatsächlich das Götterspeisen-Ding. Weil ich einfach, das ist natürlich keine richtig gute Idee, aber man kann daraus was machen. Manchmal ist das so. Das ist wie wenn du ein Stück Filz findest und machst dir trotzdem eine schöne Handytasche draus. Und die Idee, diese Götterspeise, weil wieso Götterspeise? Wie ambitioniert kann man sein für etwas, das aus Gelatine, das hat ja nichts, das hat ja nicht mal Nährstoffe. Wahrscheinlich entzieht es dir welche.
Wie deine Augen glänzen alleine bei dem Wort Götterspeise.
Götterspeise. Verstehst du? Götter. Was ist denn die höchste Form, die wir uns vorstellen können als Gläubige auf diesem Planeten? Götter. Was ist das Übelste, was man essen kann? Also so Rindergelatine und dann packen wir da einfach, weiß ich nicht, grün rein, Zucker, irgendwie noch einen Farbstoff und das verticken wir. Der Herstellungspreis liegt wahrscheinlich im Minus-Euro-Bereich und das nennen wir aber Götter. Da ist mir dieser Seitenbacher-Mann, ist mir da doch noch lieber. Da muss man sagen, die Werbung ist extrem nervig, aber es ist halt Müsli.
Ist ganz interessant, wie das bei dir funktioniert, wenn du so ein Wort, glaube ich, hingeworfen bekommst.
Das ist genau das, ja.
Zitronenfalter, dann siehst du wahrscheinlich jemanden, der Zitronen faltet,
das ist
oder
ja immer
wie ist
das? Ich habe das immer so, wenn man sagt, ich habe einen Sekretär zu verkaufen. Wenn er das auf eBay liest, dann denke ich mir wirklich, was mag das für ein Mann sein? Ja. Weißt du, das ist Roche, mein Sekretär. Ja. So ein Typ in so einem Anzug, der immer kommt und sagt, soll ich das für Sie notieren? Soll ich den Wagen vorfahren? Er ist natürlich so ein Schrank mit so einer scheiß Rollschublade. Aber ich mag das halt. Doppeldeutigkeiten und so weiter.
Nimmst du die Wörter erstmal, wenn du drauf guckst, auseinander? Wie funktioniert das? Was ist das für ein Mechanismus?
Nee, manchmal, das kommt einfach so. Das ist manchmal auch, taucht das überhaupt nichts. Ist mir aber egal. Also ich gucke und denke mir, das ist eine schlechte Idee. Kein Grund, sie wegzuschmeißen. Man kann sie immer noch hinlegen und am Wegesrand erzählen. Und dann gibt es ein paar gute Ideen. Die bespare ich mir im Programm immer lange auf und denke mir, gleich mache ich das. Und ich gucke so. Ich finde die deutsche Sprache in all ihrer Sperrigkeit total charmant. Ich würde auch gendern, wenn ich es hinkriegen würde. Ich muss das echt üben. Ich bin kein Freund der Pause. Ich kann also nicht sagen, liebe MitarbeiterInnen,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht ja auch.
Ja, erstmal, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich nehme tatsächlich den langen Heinz-Erhardt-artigen Weg, wie meine Mutter es mir beigebracht hat. Und da sind auch wirklich alle Transgender-People drin und alle, die reingehören. Ich bitte, den Respekt anzuerkennen, der zwischen den Zeilen in meinen Worten steht. Ich werde es vielleicht nicht schaffen mit dem Gendern, weil mein Sprachgebrauch so festgefahren ist. Aber ich möchte, dass Sie wissen, dass ich Gendern generell begrüße, nichts dagegen habe, es sprachlich, aber auch wirklich auch meiner Sendung noch nicht überzeugend hingekriegt habe, zu sagen, es sind viele MitarbeiterInnen, das schaffe ich nicht. Weil du sagst, wie innen jetzt, haben die außen auch Mitarbeiter und ich übe das.
Wird ja total emotional diskutiert. Elke Heidenreich hat gesagt, das ist eine Verhunzung der Sprache. Andere sagen, ja, das muss aber jetzt so sein.
Es muss nicht so sein, es kann sich durchsetzen. Es ist eine kompakte Form. Alle Bevölkerungsgruppen, sage ich jetzt mal, alle Geschlechter mit einzubeschließen. Es gibt einfach mehr als zwei, da werden wir uns mit abfinden müssen. Tut mir leid, Freunde. Aber es ist nicht die eleganteste Form, die man wählen kann. Wir müssen uns immer fragen, der Mensch lebt im Durchschnitt 75 Jahre, Frauen ein bisschen länger. Ist die Zeit da, zu sagen, sehr geehrte Damen und Herren? Ist die Zeit, ist Damen und Herren überhaupt noch, gerade Herren, ist das noch zeitgemäß? Aber ich finde die Formel, ich unterstütze sie, aber sie krankt an dieser winzig kleinen Pause, wo ich innen hinten dran hänge. Es ist noch ungelenk. Es muss noch etwas geben, was noch mehr on point ist, glaube ich.
Gerade wurden Tücher reingereicht zum Abtupfen.
Ja.
Du hast mal gesagt, deswegen trägst du die Mütze, damit der Schweiß.
Genau. Jetzt ist bei euch allerdings, offensichtlich züchte die Juckerpalmen, weil.
Hier ist total kalt.
Hier in dem Studio ist total kalt. Findest du?
Ich bin eine Frostbeule.
Na, ich muss aber sagen, ist okay, hier drin ist nicht so warm wie draußen, aber ich habe mir jetzt gerade aus dieses Wasser komplett reingebürstet. Das war mein erstes. Und das möchte ich die Poren gerne austreiben. Ich trage Mützen oder ich trage Hüte. Und ich habe gerade im Auto, als ich kam, dachte ich, na, die wollen bestimmt Mütze. Blödsinn. Und habe meinen Hut zur Seite gelegt. Ich finde auch Hüte schön. Und ich trage gerne Hüte. Ich sitze gerne im Außenbereich der Gastro neuerdings mit einem Hut, Musik im Ohr. Und mach mir Gedanken darüber, was ich als nächstes schreibe. So funktioniert das bei mir. Ohne die Außengastronomie komme ich ganz schlecht zurecht, was Texte angeht.
Wann hast du denn zuletzt einen Text geschrieben?
Ich habe gerade angefangen. Ich bin am Sonntag, also wenn Sie das jetzt hören, war es gestern, beim Kollegen Sebastian Puffpaff. Nein, ich bin bei Grimme-Preisträger Sebastian Puffpaff.
Auf Dreisatz?
Und habe gestern einen Text gemacht, den ich jetzt, wo ich hier sitze, gerade erst angefangen habe. Das sind Zeitverschiebungen, da kommen Sie gar nicht drauf klar.
Komm, dann verrat uns doch schon mal den Anfang.
Es ist tatsächlich Nee, mache ich nicht. Ich weiß nicht, ob der so bleibt. Ich weiß nicht, ob der in diese Richtung gehen wird, wie ich das vorhabe. Meine Texte haben die fatale Neigung, oft abzubiegen in eine Richtung, wo ich selber dachte, letzte Dieter-Nuhr-Text sollte was völlig anderes sein. Und ich stellte aber fest, in der Hälfte schreiben, im Prinzip geht's darum, wie die Pandemie gewesen wäre, wenn sie 1976 stattgefunden hätte. So einfach.
Nämlich wie?
Naja, flapsiger. Helmut Schmidt hätte gesagt, hier, pass auf, wir haben Pandemie, ne, müssen ein bisschen zusammenreißen. Auf Wiedersehen, liebe Deutschen. Und wir hätten dann alle so 2 Wochen so gesessen und gesagt, ja, so. Weißt du, und dann irgendwann hätte der Gesundheitsminister gesagt, der hätte gesagt, ja, wir impfen jetzt, ne? Womit denn? Ja, mit was hilft? So, fertig. Und 2 Wochen später wäre so ein Team bei dir aufgekreuzt in der Schule, hätte dich durch den Parker durchgeimpft, hätte nichts gesagt. Danach Erdkunde, danach nach Hause. Du wusstest ja damals nichts. Du wurdest dann einfach geimpft und dann hieß es irgendwann in der Zeitung, ja, Pandemie ist vorbei. So. Und inzwischen hätten wir allgemein im Unklaren, hätten wir so, ja, weiß ich jetzt nicht. So wären die 70er gewesen.
Das ist ja ganz vieles, was sich gewandelt hat. Also früher in den 70ern war es der Ritterschlag, wenn sich der BR dann ausgeblendet hat aus einer Satire und einem Kabarettprogramm. Ist der Shitstorm der moderne Ritterschlag?
Ich glaube, der Shitstorm ist einfach nichts weiter als ein... Das eigentliche Problem ist nicht... Beim Shitstorm ist es so, manchmal sagen die Menschen etwas Dummes und dann fallen die Leute im Internet. Es gibt ja den Außenshitstorm nicht. Niemand steht mit Fackeln, Mistgabeln vor einem Haus und ruft, du Schwein, das war dumm formuliert. Es gibt ihn halt im Internet. Es ist schwer zu überblicken, wie viele Leute das dann immer sind. Ich versuche Shitstorms zu vermeiden. Ich kenne auch Leute, die Shitstorms irgendwie forcieren, denen das nichts ausmacht. Aber ich persönlich sage, ich weiß nicht, man kann es schlecht einschätzen. Wenn du einen Shitstorm zerlegst, als Twitter-Kommentare oder so, dann wirst du feststellen, dass das immer 4, 5 verschiedene Meinungen, wo Leute eigentlich nichts weiter tun als rufen wie, hör meine Stimme, ich habe eine andere Ansicht dazu. Und dann geht's dazu, Berufsverbote auszusprechen, die Leute generell als Idioten abzustempeln und dann fängt es an, so ein bisschen albern zu werden.
Das ist ja die klassische Empörung und da hat mal jemand gesagt, ja, Empörung ist eine folgenlose Form der Auflehnung. Unterschreibst du das?
Ja, Empörung ist eine folgenlose Form der Auflehnung. Ich weiß natürlich nicht, ob dauernde Empörung gut Eintrittskarten verkauft, aber ja, das kann man gut so sagen. Ich meine, nichts gegen Empörung. Man kann sich um empören. Es ist besser, als alles durchzunicken, aber es darf keine Dauerempörung sein. Also ich finde, man sollte nicht die ganze Zeit wie so ein Schwungrad schon einfach nur warten, dass einer was Dummes sagt. Denn meistens ist es nichts Falsches, was sie sagen und nichts Böses. Sondern einfach was Dummes. So ein nicht gut überlegter Satz zur nicht rechten Zeit. Eine nicht gut geschriebene Satire für viele Schauspieler. Wo man einfach sagt, in einer Minute, weiß ich ja, kann ich keine gute Satire schreiben, dass die Leute erkennen, was ich meine.
Bei alles dicht machen, wo man es dann nicht verstanden hat.
Das krankte daran, dass es nicht gut geschrieben war. Ja. Eine Minute ist zu kurz und die Spitze war nicht da. Jeder, der wollte, konnte sich frei an dem Material bedienen und sagen, ja, so meinen die das, das ist deren Ernst.
Und das Stilmittel der Übertreibung vielleicht manchmal ja auch die Ironie dann nicht wirklich ankommt.
Und das Stilmittel der Übertreibung benötigt ein bisschen Anlauf, genau wie die Satire auch. Die will auch ein bisschen Anlauf und die ist in einer Minute nicht gegeben. Und das war, hätte ich es auf Papier gesehen, hätte ich gesagt, das ist zum Scheitern verurteilt, tut mir leid. Aber mich hat keiner gefragt und darüber bin ich im Nachhinein nicht unglücklich.
Wir freuen uns, dass du wieder auf der Bühne stehst, Thorsten Sträter.
Danke.
Ich sag's gerne nochmal, Schnee, der auf Ceran fällt.
Wunderbar.
Damit deutschlandweit unterwegs. Danke.
Dankeschön.
Für den Besuch in SWR1, Leute.
Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute,